SWR Aktuell Wirtschaft mit Katharina Fortenbacher-Jahn.
Die EU bekommt das weltweit erste umfassende KI-Gesetz, also Regeln für den Umgang mit künstlicher Intelligenz. Das EU-Parlament hat heute zugestimmt. Ein guter und wichtiger Schritt, meint unsere Korrespondentin Katrin Schmidt in ihrem Kommentar.
Künstliche Intelligenz ist kein Toaster. Man kann sich nicht aussuchen, ob man ihn benutzt oder nicht, sondern KI ist längst eher wie Strom, wie Energie. Im Prinzip unverzichtbar, es betrifft jeden. Niemand kann deshalb einen wilden Westen wollen, ein weiter so ohne Leitplanken, ohne gemeinsame Mindeststandards an Sicherheit. Europa stellt sich deshalb jetzt zu Recht zwischen die Pole. Die USA auf der einen Seite, wo im Groben die Marschrichtung gilt, Big Tech erfindet die neue Welt, lasst sie mal machen. Und China auf der anderen Seite, das Regeln für die Technologie aufsetzt, um seine Bürgerinnen und Bürger zu überwachen und zu gängeln. Aber wo genau steht nun Europa? Das niegelnagelneue Gesetzbuch ist 258 Seiten dick, beschreibt tausende Details und trotzdem stimmt die Kritik, es ist an vielen Stellen schwammig. Aber das ist vor allem ein Vorteil, denn das KI-Gesetz versucht, Szenarien zu regeln, die erst in Umrissen erkennbar sind. Es ist nicht gekommen, um genau so zu bleiben, sondern um stetig zu wachsen. Leerstellen sind eingebaut, das heißt, technische Standards werden fortlaufend konkretisiert. Und sollte der nächste Technologiesprung uns bald wieder die Augen öffnen, was KI alles kann, wie beim Hype um ChatGPT, dann ist das Gesetz Made in Europe reaktionsfähig. Drohen neue Gefahren aus der künstlichen Intelligenz zu erwachsen, dann kann die EU weitere Anwendungen auf die Hochrisikoliste setzen. Apropos Hochrisiko. Einen Wermutstropfen gibt es, vor allem viele deutsche Vertreterinnen und Vertreter in der EU empfinden das so. Der Trend in Europa geht ganz klar Richtung Kontrolle. Biometrik, Gesichtserkennung, Echtzeitüberwachung auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Das ist künftig erlaubt bei der gezielten Suche nach schweren Straftätern oder um einen Terroranschlag zu verhindern. Liegt das Material aufgezeichnet vor, gehen die Befugnisse der Behörden deutlich weiter. Das öffnet weite Tore. Aber an alle, die eher an KI-Dystopien glauben, Europas Gesetzgeber haben selbst in der Hand, wie sich das weiterentwickelt. Nicht irgendein KI-Terminator. Deshalb wird heute umso klarer, wir alle sind darauf angewiesen, dass sich die EU der Herausforderung künstliche Intelligenz annimmt und dauerhaft dranbleibt. Denn eines ist sicher, angesichts von Klimawandel, Fachkräftemangel und Digitalisierung, Europa braucht dringend mehr KI. Und am liebsten auch noch mit dem Brüssel-Effekt, also dem gern gesehenen Phänomen, dass der europäische Ansatz, der einer Balance zwischen Chancen und Risiken, zwischen Bürgerrechten und Business, weltweit geschätzt wird.
Katrin Schmidt kommentierte. Was bedeutet dieses KI-Gesetz oder der AI-Act jetzt für uns? Das habe ich den KI-Experten des Verbraucherzentrale Bundesverbands Mika Blinn gefragt. Er begrüßt das Gesetz, sieht aber auch Lücken. In Details stecke Licht und Schatten.
Also beispielsweise verbietet der AI-Act, dass mit KI manipulative Praktiken eingesetzt werden oder dass persönliche Schwächen von Menschen ausgenutzt werden. Das ist untersagt. Allerdings setzt dieses Verbot voraus, dass diese Manipulation absichtlich geschieht und so eine Absicht ist vor Gericht in der Regel kaum nachzuweisen. Also beispielsweise, wenn Sie jetzt ein System haben, das in Echtzeit analysiert, ob Sie müde sind, ob Sie irgendwie gestresst sind, in Trauer oder unter Medikamenteneinfluss und das dann ausnutzt, um Ihnen bestimmte Angebote zu unterbreiten oder Sie zu irgendwelchen kommerziellen Tätigkeiten zu bewegen, dann ist das ein Problem, da eine gewisse Absicht nachzuweisen. Ein anderes Beispiel, was positiv ist, ist, dass die Verbraucher jetzt ein Recht auf Erklärung haben, wenn Hochrisiko-KI eingesetzt wird. Also beispielsweise, wenn eine Versicherung die Konditionen, die Vertragskonditionen und Bedingungen bestimmt. Allerdings ist dieses Recht auf Erklärung viel zu allgemein formuliert und es ist durchaus fraglich, ob die Verbraucherinnen daraus wirklich praktisch verwertbare Informationen erhalten, die ihnen im Streitfall nutzen. Beispielsweise hat schon ein Versicherungsunternehmen eine Art Lügendetektor entwickelt, bei dem Verbraucherinnen auf Video einen Schadenshergang aufzeichnen und einschicken mussten. Und die Software hat dann die Gesichtsbewegungen analysiert, um herauszufinden, an welchen Stellen dieser Schadenshergang vielleicht nicht der Wahrheit entsprechen würde. Und in solchen Fällen sind natürlich detaillierte Informationen wichtig. Aber selbst wenn Sie diese erhalten, ist es fraglich, ob die Verbraucherinnen daraus wirklich Nutzen ziehen könnten. Ein weiteres Problem im AI-Act ist eine Schutzlücke, denn die Betreiber von KI-Systemen sollen selber einschätzen, ob ihr System als Hochrisiko-KI gilt oder nicht. Diese Aufgabe hätte aus unserer Sicht eine unabhängige Stelle übernehmen sollen. Wir müssen gucken, inwieweit diese Praxis sich als problematisch erweist.
Sehen Sie denn noch Stellschrauben, wo noch was verbessert werden könnte für Verbraucher?
Also für den deutschen Gesetzgeber steht jetzt auf der Agenda, diesen AI-Act auf deutscher Ebene umzusetzen. Das heißt vor allem, es muss eine Aufsichtsstruktur in Deutschland etabliert werden, die beispielsweise in der Lage ist, KI-Systeme effektiv zu kontrollieren und den AI-Act auch durchzusetzen und auch zu sanktionieren, falls Verstöße gegen vorliegen. Was aus Verbrauchersicht dabei wichtig ist, ist, dass die Verbraucherperspektive immer im Blick ist. Also beispielsweise beim Beschwerdemanagement der Behörden oder auch im Falle von Kontrollen.
Sagt Verbraucherschützer Mika Blin. Der Fahrradboom der Corona-Zeit hat einen Dämpfer bekommen. Die Branche meldet rund 4 Millionen verkaufte Fahrräder und E-Bikes im letzten Jahr. Das sind etwa 600.000 weniger als ein Jahr vorher. Und so wenige wie seit 5 Jahren nicht mehr. Die Umsätze sanken von 7,36 auf 7,06 Milliarden Euro. Was weiterhin ein hohes Niveau ist, im Jahr vor Corona waren es noch 3 Milliarden weniger. Viele Händler und der Zweirad-Industrieverband ZIV erwarten trotz dieser Zahlen auch weiter gute Geschäfte. Geschäftsführer Burkhard Stork.
Von Katastrophe kann überhaupt keine Rede sein. Die Fahrradbranche ist leistungsfähig, hat sich im letzten Jahr gut behauptet. Es gibt große Tendenzen, ältere Fahrräder zu ersetzen. Es gibt einen deutlichen Trend zum Zweit- oder Drittrad, zum höherwertigen Fahrrad. Das merken wir deutlich. Wir machen uns keine Sorgen, dass es eine Sättigung gibt.
Der Motor für die Branche sind E-Bikes. Davon wurden letztes Jahr zum ersten Mal mehr verkauft als klassische Räder. Gut auch für die Verkehrswende, meint Anke Schäffner, Leiterin Politik und Interessensvertretung beim ZIV.
Es ist so, dass E-Bikes deutlich öfter und für längere Strecken genutzt werden als Fahrräder. Im Schnitt spricht man von circa 4-mal so viel gefahren werden wie ein Fahrrad. Das heißt, dass eben auch deutlich mehr Fahrradkilometer zusammenkommen, je mehr Menschen auf das E-Bike umsteigen. Natürlich brauchen wir aber auch entsprechende Rahmenbedingungen. Wir brauchen bessere Infrastruktur, wir brauchen attraktive und sichere Radwege, damit die Menschen auch noch mehr ihr E-Bike nutzen.
Radwege auszubauen hat sich beispielsweise Baden-Württemberg vorgenommen. Zum Beispiel mit durchgängigen Radwegen soll das Radeln sicherer werden. Christian Susanka berichtet.
Bis zu 23% weniger tödliche Unfälle wäre die Folge. Das besagt eine Studie, in der Unfälle in Baden-Württemberg analysiert wurden. Demnach senkt ein Tempolimit auf Landstraßen das Todesrisiko für Radfahrer gar um 25%. Die Opposition im Stuttgarter Landtag sieht in der Studie, die das Landesverkehrsministerium in Auftrag gegeben hat, zum Teil eine Ansammlung von Banalitäten. Zustimmung kommt hingegen vom Verband der Radfahrer, dem ADFC. Dessen Vorsitzender Matthias Zimmermann erklärt gegenüber dem SWR, dass datenbasierte Verbesserungen tatsächlich einen Mehrwert bei der Sicherheit bringen.
Also das ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir einfach diese Unfalldaten, die ganz viel Inhalt haben, besser nutzen und insbesondere auch sie verschneiden mit den Infrastrukturen, das heißt den Örtlichkeiten, wo diese Unfälle passieren, dass man dort eben was lernen kann.
Beispiele für gute Radwege würden in den kommenden Jahren deutlich zunehmen, heißt es aus dem Verkehrsministerium. In den vergangenen Jahren seien bei Kommunen und Regierungspräsidien zahlreiche Strecken geplant worden, die in den kommenden Jahren umgesetzt oder erweitert würden. Auch viel Geld sei dafür bereits bereitgestellt. Das Ziel bleibe ein landesweites zusammenhängendes Netz von über 8000 Kilometern, erklärt Landesverkehrsminister Winfried Herrmann, der selbst überzeugter Fahrradfahrer ist.
Dieses Landesnetz steht im Grunde, da fehlen etwa noch 500 Kilometer, aber von den 8000 Kilometern sind nur die Hälfte in einem Standard, wo man sagen kann, so wollen wir es haben, die andere Hälfte muss noch verbessert werden. Also Fazit. Wir wollen natürlich das Radfahren voranbringen, aber der große Schwerpunkt ist, wir wollen Radfahren sicherer machen.
Und damit zum Blick an die Börse nach Frankfurt, wo der DAX kurz eine neue Rekordmarke geknackt hat.
Kriege, maues Wirtschaftswachstum, Energie, Lebensmittel, alles teuer. Die Börse scheint das alles nicht zu interessieren. Der DAX steigt zwischenzeitlich sogar über 18.000 Punkte, so hoch wie noch nie. Händler bringen das in Zusammenhang mit der Zinspolitik der Notenbanken. Die Leitzinsen werden gesenkt, glauben viele, weil die Inflation zuletzt deutlich zurückgegangen ist. Sind die Zinsen niedriger, macht das Aktien im Vergleich zu anderen Anlageformen, beispielsweise festverzinsliche Wertpapiere, attraktiver. Außerdem wird das Kredite aufnehmen und das Investieren günstiger. Und das kommt Unternehmen zugute. Und was sicherlich auch eine Rolle spielt, an der Börse wird Zukunft gehandelt. Viele Anleger schauen nach vorn. Und es gibt durchaus Unternehmen, die mit besseren Geschäften in den kommenden Monaten rechnen. Zalando ist so ein Beispiel. Der Online-Modehändler hatte lange Zeit damit zu kämpfen, dass viele Kunden nicht mehr so ausgabefreudig waren, dass sie ihr Geld lieber zusammengehalten haben. Zalando hat reagiert, auf die Kosten geschaut, etwa bei der Logistik, will sich neu ausrichten, will die Kundenberatung ausbauen. An der Börse kommt das gut an. Auch der Logistikkonzern DHL geht davon aus, dass es wieder aufwärts geht. Optimistisch auch der Energieversorger E.ON. Der Konzern will mehr investieren. Das Geld soll in den Ausbau der Strom- und Verteilernetze fließen. Der DAX zu Handelsschluss bei 17.961 Punkten. Claudia Wehrle, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.